Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Waldpilzwelten. Mein Name ist Angela Simonsmeier und zusammen mit Markus Blaschke spreche ich heute über Rostpilze. Markus, magst du uns einen kurzen Abriss geben über den Lebenszyklus der Rostpilze?
Ja, hallo. Das will ich gerne machen. Rostpilze sind wirklich eine ganz besondere Gruppe bei den Pilzen. Und das Phänomen fängt schon allein damit an, dass sie nicht nur eine einzige Fruchtkörperform haben, die auch noch dazu meistens eher unscheinbar sind bei den Rostpilzen, sondern bis zu 5 verschiedene Fruchtkörperformen besitzen können. Ich möchte das Ganze an einem Beispiel eines wirtschaftlich nicht ganz unbedeutenden Pilzes beschreiben. Das ist ein Rostpilz, der an 2 verschiedenen Wirten auftritt. Das ist nämlich auch üblich bei den Rostpilzen, dass die nicht ihren ganzen Lebenszyklus an einem einzigen Wirt durchmachen, sondern zwischen 2 Wirten hin und her wechseln. Und beginnen möchte ich mit dem Getreiderost. Der 2. Wirt zum Getreide, dem Weizen, ist die Berberitze. 2 Arten, die scheinbar ja erstmal gar nichts miteinander zu tun haben, aber über diesen Zyklus des Rostpilzes werden sie miteinander verbunden. Auf den Getreideblättern sind im Herbst Fruchtkörper erschienen und diese haben Sporen, die relativ dickwandig und dunkel sind und die können den Winter überdauern. Und dann passiert etwas Besonderes im Frühjahr. Aus den vorhandenen kleinen Sporen, die sich dort gebildet haben, den sogenannten Teliosporen, entwickeln sich winzig kleine Ständerchen, die sogenannten Basidien. Und an diesen Basidien, da sind dann wieder neue Sporen dran. Und zwar jetzt 4 Stück. Und die Sporen werden schließlich in den Wind entlassen und haben dann die Aufgabe, Berberitzenblätter zu finden und zu besiedeln. Also man muss sich vorstellen, der Wind treibt diese vielen Sporen, die da in die Luft entlassen werden, durch und irgendeine wird schon irgendwo wieder ein Berberitzenblatt erwischen. Und ist es dem gelungen, dann etabliert sich auf dem Berberitzenblatt ein Myzel des Pilzes und bildet dann wieder Fruchtkörper aus. Und zwar 2 verschiedene Formen von Fruchtkörpern. Die einen, die besitzen nur winzig kleine Sporen und diese Sporen haben eigentlich nur wieder die Aufgabe, sich in andere Myzelien, die irgendwo vorhanden sind und mit denen sie sich vereinigen können, sozusagen anzudocken. Und die zweiten, das sind Fruchtkörper, die auch auffällig sind, die man auch oft sehen kann mal von den Rostpilzen, die sogenannten Ezidio-Lager mit ihren Ezidio-Sporen. Die bilden sich bei der Berberitze auf der Blattunterseite und die Fruchtkörper von Ezidien, die sehen meistens wie so kleine, ungefähr 1 Millimeter, 2 Millimeter große, Pergament eingehüllte Bläschen aus und in denen entstehen dann die Sporen. Die Ezidiosporen befallen dann wieder den Hauptwirt, in unserem Fall den Weizen. Und dann entwickelt sich ein Myzel und zunächst entstehen aus diesem Myzel dann die sogenannten Uredosporen. Diese können wiederum Weizen neu befallen. Also die können zu einem epidemischen Vermehrung sorgen, dass also viele Weizenblätter, Halme befallen werden. Und schließlich kommt es dann auf diesen Blättern, wenn es gegen Winter geht, zur Ausbildung von Teliolagern, in denen dann wieder unsere Teliosporen, Teleutosporen auch genannt, oder auch Wintersporen, sich schließlich entwickeln und der Zyklus wieder von vorne beginnt. Also ein sehr komplexer und auf den ersten Blick nicht ganz einfacher Zyklus bei diesen Pilzen.
Also ich glaube, wenn ich habe mal durchgezählt, ich glaube, es sind 5 verschiedene Sporen formen, die da in diesem Zyklus durchlaufen. Die sind auch genetisch, sage ich mal, unterschiedlich. Also wir haben welche, die haploid und dikaryotisch, also zweikernig sind. Dann haben wir welche, die sind haploid und monokaryotisch, also nur mit einem Kern. Und wir haben auch, also die in den Basidien, wir haben also eine Meiose, das heißt, wir haben auch ein kurzes diploides, monokaryotisches Stadium. Rostpilze sind auf jeden Fall sehr, sehr ungewöhnlich, auch wenn man sich überlegt, dass sie zu den Basidiomyceten, also zu den Ständerpilzen zählen, die ja eigentlich für die Ausbildung dieser ganz markanten Fruchtkörper der Hauptfruchtform bekannt sind. Also auch Basidiomyceten haben ja eine vegetative Phase oder zumindest eine vegetative Vermehrungsmöglichkeit, oder?
Viele, da ist sie bekannt, aber bei manchen kennt man sie jetzt nicht ganz genau. Also zum Beispiel, ich sag mal, der Wurzelschwamm, ein Schädling an Nadelhölzern vor allem, da kennt man sowohl eine Fruchtkörperform, die geschlechtlich ist, als auch eine ungeschlechtliche. Und er kann wahlweise je nach Substrat und je nach Bedingungen die beiden Sporenformen ausbilden und die können sich beide dann sozusagen in der Vermehrung beteiligen.
Aber bei vielen Basidiomyceten ist eben die Hauptfruchtform die markante Fruchtform, die auch für die Verbreitung zuständig ist. Im Gegensatz zu den Ascomyceten, wo wir beides haben, also wo wir auch für beide Formen oft Fruchtkörperformen haben. Und insofern sind die Rostpilze bei den Basidiomyceten tatsächlich sehr, sehr speziell und haben einen sehr komplexen Lebenszyklus. Jetzt sollte man ja meinen, dass so ein komplexer Lebenszyklus mit Wirtswechsel dazu führen kann, dass bei solchen Schädlingen das auch unterbrochen werden kann, relativ effizient. Aber das ist tatsächlich nicht so. Wir haben also rund 7000 Rostpilzarten. Einige davon verursachen sehr schwere Schäden. Also du hast schon Puccinia graminis eben vorgestellt, den Getreiderost, der also extrem hohe Schäden verursacht beim Getreideanbau. Es gibt aber auch bei Waldbäumen eine ganze Reihe von Rostpilzarten. Und da fällt mir als allererstes Chronatium ribicola ein, der Weymouth-Kiefern-Blasenrost. Kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen?
Das ist natürlich jetzt gleich schon eine ganz besondere Sache. Der Weymouthskiefernblasenrost ist ein Pilz, der in Mitteleuropa und in Asien heimisch war. Und dort gibt es auch fünfnadelige Kiefern, mit denen er nämlich seinen Wirtswechsel macht. Und das sind bei uns die Zirben vor allem, die in den Alpen, in den Hochlagen zu finden sind. Und der zweite Wirt ist bei diesem Pilz die Gattung Ribes, also das sind Johannisbeeren oder Stachelbeeren. Und über die vielen Jahrhunderte, Jahrtausende, wo es diesen Pilz bei uns gegeben hat, die Stachelbeeren, die Johannisbeeren und die Zirben, hat sich das ganze System angepasst. Also es hat Schäden gegeben, aber es hat einen Weg gefunden, dass alle überleben konnten. Und jetzt kam nach der Entdeckung Amerikas eine Baumart neu nach Mitteleuropa, die Weymouthskiefer. Um 1600 und ein paar Jahre kamen vermutlich die ersten Weymouthskiefern hierher und wurden angebaut. Und man war ganz zuversichtlich, mit dieser Baumart viel Wachstum zu haben, denn die Weymouthskiefern sind bei uns sehr schnell gewachsen. Die haben schnell Holz angesetzt. Das war jetzt zwar nicht ein besonders festes und für alle Zwecke geeignetes Holz, aber sie wuchsen wahnsinnig schnell. Und irgendwann sprang dann aber dieser Pilz auf die Weymouthskiefer drauf und führte zu starken Schäden. Bei der Weymouthskiefer ist es jetzt allerdings so, dass es nicht die Nadeln sind, in denen sich der Pilz etabliert, sondern hier etabliert er sich an den Zweigen, an den Ästen und an den Stämmen und wächst dort rein und führt dann dazu, dass der Baum Nekrosen bekommt. Also Teile des Bastbereichs sterben ab, versuchen das Ganze zuzuwuchern. Der Baum versucht gegenzuarbeiten mit starkem Harzen. Aber da Weymouthskiefern nicht angepasst waren auf diesen Pilz, sind halt sehr, sehr viele Weymouthskiefern durch den Schädling abgestorben. Und wirtschaftlich ist diese Baumart heutzutage praktisch nicht mehr in unseren Breiten nutzbar.
Es gibt aber auch an der heimischen Kiefer noch eine Rostpilzart, die ganz interessant ist. Und zwar ist das Melampsura populnea. Das ist eine Rostpilzart, die einen Wirtswechsel mit diversen Pappelarten vollzieht. Und Melampsura populnea verursacht den Kiefern Drehrost. Das ist auch also ein Pilz, der, ich glaube, erst über die Nadeln, ne? Erst über die Nadeln in den Trieb dann einwächst.
Das glaube ich nicht. Ich denke, der geht auch direkt in die Triebe rein, durch die Rinde. Man muss dazu berücksichtigen, Rostpilze gehören zu den echten Parasiten. Also die ihr ganzes Leben praktisch an lebendem Material entwickeln und die auch in der Lage sind, beispielsweise gesunde Blätter zu durchstechen und dort einzudringen oder eben auch in die Rinde, in die gesunde Rinde einzudringen und sich dann bis ins Kambium vorzuarbeiten.
Und das markante Symptom beim Kieferndrehrost ist ja, dass die Triebe sich krümmen. Und das passiert dadurch, dass eben in dem betroffenen Maitrieb, also da, wo der Pilz eindringt, es zu einem verminderten Streckungswachstum kommt, während die gegenüberliegende Seite des Triebes immer weiter wächst. Und dadurch biegt sich der Trieb dann nach unten.
Und auf der anderen Seite kommt dann eben wieder ein Ausgleich, nachdem der Schaden entstanden ist und der Trieb versucht, sich wieder anzupassen und nach oben zu wachsen. Und dann kommt diese Posthornform zustande.
Also macht ganz interessante Wuchskonstellationen, aber es ist natürlich so, dass das tatsächlich ein wirtschaftlicher Schaden ist, wenn es den Leittrieb betrifft. Denn so ein Baum wächst natürlich nicht mehr schnurgerade in die Höhe und ist dann erstmal entwertet, oder?
Ja, genau.
Ist das wirtschaftlich richtig spürbar? Vom Umfang her jetzt so prinzipiell?
Nee, ist eher eine Sache, die nicht so häufig auftritt. Zumindest in den letzten Jahren war das in Bayern jetzt kein großes Problem mehr. Der hatte zu Zeiten, wo die Kiefer vermehrt in dichten Kulturen angebaut wurde, sicherlich eine höhere Bedeutung, weil der Schaden ja relevant ist in jungen Kiefernbeständen. Und davon haben wir einfach nicht mehr so wahnsinnig viele bei uns hier.
Melampsura populnea ist ein Rostpilz, der auf die Pappel oder auf Pappelarten wechselt. Es gibt aber auch noch andere Rostpilzarten, die Pappel befallen. Und da hattest du jetzt im Vorgespräch noch eine genannt, die ganz interessant war. Welche war das denn auch gleich?
Ja, wir haben bei den Pappeln den Pappelblattrost. Und das ist ein ganzes Konglomerat. Die Angela hatte ja vorhin schon eingeleitet, dass es wahnsinnig viele Arten gibt. Und von diesen Pappelblattrostarten gibt es eben einige, die an der Pappel ihren Zyklus durchziehen, aber dann verschiedene Wirte haben. Zu den Wirten gehört zum Beispiel bei der einen Art die Lärche, bei der anderen Art sind es Alliumarten, also Bärlauch beispielsweise. Dann haben wir einen Pappelblattrost, der kommt nur an den Zitterpappeln vor, an der Populus alba und an der Populus canescens und hat auch wieder die Larix, also die Lärchen als zweiten Wirt. Und dann gibt es auch noch für diese drei Pappelarten einen Rostpilz, der mit dem Bingelkraut Wirtswechsel macht. Also ganz unterschiedliche Wirte, die da zusammenkommen. Und dieser Pappelblattrost, der spielt insbesondere auf den Kurzumtriebsplantagen, die in den letzten Jahrzehnten oftmals angebaut worden sind, um Holz für Hackschnitzelanlagen beispielsweise zu produzieren, eine gewisse Rolle, weil er sich dort massenhaft vermehren kann und dann manchmal die Pappeln so stark geschwächt sind, dass sie also erhebliche Zuwachsverluste haben und möglicherweise sogar später von Sekundärschädlingen noch heimgesucht werden.
Also in dem Moment, wo so ein Rostpilz krautige Pflanzen, die eigentlich überall vorhanden sind, als weiteren Wirt hat, ist es ja im Grunde unmöglich, so eine Infektion Herr zu werden, oder? Also ich meine, gerade diese Kurzumtriebsplantagen, da haben wir ja auch krautige Pflanzen so im Unterwuchs durchaus mal und im Prinzip kann man den eigentlich nicht loswerden, oder?
Nee, Das glaube ich auch. Wobei es interessant ist, ich will jetzt noch mal ganz kurz zurückkommen auf unser erstes Beispiel, den Getreiderost. Und wissenschaftlich wirklich ergründet ist das Ganze ja erst relativ spät, also so wirklich eingestiegen in diese wissenschaftlichen Arbeiten ist man erst im Jahrhundertwechsel vom 19. zum 20. Jahrhundert. Aber schon aus dem Jahr 1755 gibt es eine ganz interessante Information, nämlich da hat man in Massachusetts in den USA ein Gesetz erlassen, um die Berberitzen zu vernichten, weil man festgestellt hat, dass gerade da, wo die Berberitzen ganz in der Nähe von den Weizenbeständen stehen, die Schäden etwas zugenommen haben. Und Ähnliches hat es auch gegeben in den 1920er Jahren. Da hat man versucht, als der Weimutzkiefernblasenrost in die USA vertragen worden ist, die Johannisbeeren und die Stachelbeeren einzudämmen. Da hat man sehr viel Aufwand betrieben, aber es ist nicht wirklich gelungen, weil diese Sporen, die fliegen halt über weite Strecken und da wirklich den Wirten Herr zu werden, das ist ein Ding, das ist fast unmöglich. Also man kann die nicht ausrotten, so Arten oder gar Gattungen.
Also im Butin, Krankheiten der Wald- und Parkbäume, da steht eine Zahl, also in welchem Umkreis man potenzielle Wirte eliminieren müsste, um so eine Rostpilzinfektion loszuwerden. Und das sind 500 Meter. Also man müsste im Umkreis von einem halben Kilometer die Nebenwirte eliminieren, um zu verhindern, dass eine Baumart von einem Rostpilz befallen wird. Also das ist, ein halber Kilometer ist im Grunde nicht machbar, ja, aus meiner Sicht.
Nee, das ist sogar eine Zahl, die wahrscheinlich sogar an der untersten Grenze liegt. Also damit kann man die Infektion vielleicht spürbar senken, wenn man das schaffen würde, aber ausschließen kann man sie nicht, denn die Sporen können durchaus auch viel weitere Strecken zurücklegen. Also das ist vielleicht gerade so, dass es einen gewissen Effekt hat, aber mehr erreicht man da auch nicht. Und wie du gesagt hast, 500 Meter Umkreis, um einen Befallsherd herum einen Wirt auszumerzen, nicht denkbar bei so einer krautigen Pflanze.
Jetzt kommen wir noch zu einem Rostpilz. Der hat einen wunderbar klingenden, rhythmischen Namen und das ist dein lieblingslateinischer Name für einen Pilz. Ne? Den darfst du jetzt sagen.
Oh, Melampsorella cario fulacearum.
Ein absoluter Zungenbrecher.
Und dahinter verbirgt sich ein Pilz, der wieder in den Wäldern zu wirtschaftlichen Schäden führen kann. Und zwar vor allem da, wo die Tanne einen großen Anteil hat. Und jetzt verrat uns dazu doch noch ihren Zwischenwirt.
Zwischenwirte sind verschiedene krautige Pflanzen der Familie Cariophyllaceae und das sind Mieren- und Hornkrautarten. Also hier haben wir wieder einen krautigen Wirt, der im Grunde verhindert, dass man das jemals irgendwie ausrotten kann.
Und der Pilz, der führt zu einer ganz besonderen Eigenschaft. Und zwar, wenn der in den Hauptwirt, also in die Tanne eindringt, dann sorgt er dafür, dass die Wachstumssteuerungsinhaltsstoffe gestört werden. Also die Verteilung von Auxinen und anderen passt nicht mehr. Und das führt dann dazu, dass der Baum Hexenbesen ausbildet. Also der versucht, ganz viele Zweige und Verästelungen auszubilden. Und es sind ganz, ja, Kleinbäume, die sozusagen auf den Bäumen entstehen. Das ist zunächst mal gar nicht schlimm, wenn das irgendwo an einem Ast ist. Problematisch wird's, wenn der Stamm befallen wird. Also wenn der Hauptstamm, der später das Holz wirtschaftlich erbringen soll, in einem Bereich betroffen wird, der später ins Nutzholz gehen soll. Dann kommt es dort auch zu Wucherungen, die Rinde wird auf Teilen zerstört. Es ist nicht so, dass die Tannen dann absterben, aber das Holz ist in dem Bereich halt nicht mehr mit der Stabilität ausgestattet und würde, wenn man das jetzt als Bauholz nutzt, zu leicht brechen. Daher der wirtschaftliche Schaden.
Ja, nennt sich Rädertanne. Ist also ein Wort, was ich auch noch nicht so lange kenne. Und also Ich war in einem Naturwaldreservat. Auf alle Fälle gibt es da also mächtige Tannen, die tatsächlich, also stammumfänglich, solche riesigen Auftreibungen haben. Und es schaut ganz spektakulär aus. Und der Boutin von 1983 bemerkt übrigens dazu, dass solche Wuchsanomalien auch für Drechselarbeiten interessant sind, weil das Holz ganz eigenstrukturiert ist. Ich weiß nicht, ob das heutzutage auch noch so ist, aber offensichtlich war das 1983 so. Und also abgesehen von der Ausbildung dieser Räder, also dieser riesigen Auftreibungen, sind diese Hexenbesenbildungen, die schauen ganz, ganz interessant aus. Also es schaut aus, als würde sich ein kleiner Baum auf einem Seitenast bilden, also der wächst streng Richtung Sonne und hat aber verkleinerte und etwas hellere Nadeln und schaut ganz, ganz interessant aus, ist wohl auf eine Hormonstörung zurückzuführen. Ich weiß nicht, wie weit die Forschung da aktuell ist. Also ich glaube, es war auch mal im Gespräch, dass da auf genetischer oder auf Genexpressionsebene Einfluss genommen wird, aber ich glaube, es ist tatsächlich, der Konsens ist, dass es eine Hormonstörung ist, die durch den Pilz verursacht wird, ne?
Genau.
Ja, also wenn man mal ein bisschen aufmerksam durch den Wald geht, kann man sowas relativ häufig beobachten. Und also die überleben tatsächlich einige Jahre, diese kleinen Bäumchen auf den Seitenästen. Aber wenn man da mal, also ich habe mal eine Tanne gesehen, die schon relativ alt war und es sah wirklich aus, als würde da mitten in der Luft auf so einem Seitenast tatsächlich eine echte zweite Tanne wachsen, also das kann schon sehr spektakulär ausschauen, wenn die ein paar Jahre überleben. Dann habe ich jetzt noch auf der Liste den Tannennadelrost, das ist Puccinastrum epilobii. Der macht also nichts so Spektakuläres, sondern befällt eben die Tannennadeln, die Ezidien, die Sporenlager, das sind dann so kleine weißliche säulenförmige Fruchtkörperchen, die sich an den Nadeln bilden. Und der Nebenwirt ist das Weidenröschen. Und ich habe noch den Wacholderrost auf der Liste. Kannst du uns mal erzählen, was da passiert?
Ja, der Wacholderrost, den kennen wir eigentlich viel mehr von seinem Zwischenwirt in der Regel. Und das ist eine der Obstarten, die bei uns gern angebaut werden, nämlich die Birne. Der hat daher auch den zweiten Namen, Birngitterrost. Und dieser Rostpilz, der entwickelt sich bei der Birne auf den Blättern und führt zunächst zu Flecken auf der Oberseite und auf der Unterseite entstehen dann die sogenannten Ezidiosporenlager, die dann eben wieder Sporen ausbilden, die dann Wacholder befallen. Wobei man festgestellt hat, dass es weniger unser heimischer Wacholder ist, der hier hauptsächlich befallen wird, sondern es sind viele Wacholderarten, die aus Asien importiert worden sind, bei uns in Gärten vor allem angebaut worden sind. Und das erklärt auch, warum dieser Befall in den letzten Jahrzehnten so stark zugenommen hat, weil eben viele dieser Wacholder in Friedhöfen, Vorgärten und so weiter angebaut worden sind und dann viel mehr diese Birnen eben befallen konnten. Früher war das halt ja ein seltenes Ereignis, sage ich mal. Ein Anbau von Birnen eine wirtschaftlich bedeutsame Einschränkung sein, beziehungsweise man muss die Birnen dann auch behandeln, möglicherweise im Erwerbsgartenbau oder so. Und an dem Wacholder, da entwickelt er sich auch an den Zweigen und Trieben. Und das Interessante ist, der bildet sogar Fruchtkörper, die man also gut sehen kann, also die durchaus die Größe eines Fingernagels erreichen können und so gummibärartige Konsistenz besitzen, ganz lebhafte Farben, oft orange, gelblich sind und auf denen sich dann die Teliosporen entwickeln können. Also das sind relativ große Lager, die gut beobachtet werden können an den Wacholdern.
Ja, ich habe ja mal an Faulbaum einen Rostpilz gesehen. Ich weiß noch, ich war hellauf begeistert, weil der auch sehr, sehr schön gelb-orange gefärbt war. Also ist natürlich für den Faulbaum nicht so schön, ne? Aber also ich war hin und weg. Der hatte also solche Triebverkrümmungen und auf den Blättern gab es da auch solche Sporenlager, die waren wirklich also leuchtend gelb. Und naja, war dann bei der Mikroskopie nicht so wahnsinnig spannend, aber schaut also im Feld, wenn man das dann sieht, super interessant aus. Der Erreger heißt Puccinia coronata, ist also ein Rostpilz der Ezidio-Sporenlager auf Frangula alni produziert und einen Wirtswechsel macht mit, oh Gott, irgendwelchen Süßgräsern, glaube ich. Also es gibt eine irrsinnige Bandbreite an Rostpilzarten, die eine ebenso große Bandbreite an Pflanzenarten befallen mit den diversen Wirtswechseln. Also es ist eine ganz, ganz spannende Ordnung der Basidiomyceten, mit der wir es da zu tun haben. Und viele davon auch tatsächlich wirtschaftlich sehr relevant.
Aber auch der Mensch hat sich das zunutze gemacht. Da gibt es nämlich den Kiefernrindenblasenrost. Wir hatten vorhin mal am Anfang den Weimutskiefernblasenrost und seine Problematik dargestellt. Beim Kiefernrindenblasenrost ist das wieder so ein System, das sich über die Jahrtausende angepasst hat. Der taucht in unseren Kiefernwäldern regelmäßig auf, führt dazu, dass Teile der Krone vor allem absterben sogar. Aber diese Teile sind sehr stark durchsetzt mit Harz, wo der Baum dann versucht, die betroffenen Flächen eben abzuschotten, gegen den Pilz zu kämpfen. Und die Menschen haben festgestellt, dass diese Kienzöpfe, wie die genannt werden, also diese abgestorbenen Teile, die stark mit Harz durchsetzt sind, besonders gut brennen. Also man hat die eingesetzt, um Feuer zu entfachen. Das brannte halt relativ rasch auf. Und auf der anderen Seite hat man diese Kienzöpfe in Kienspäne gespalten. Das waren dann lange, kleine Kiefernholzstücke und die hat man vor der Erfindung der Glühlampe beispielsweise dazu genutzt, um in den Wohnstuben etwas Licht sich zu verschaffen. Also die kamen in einen Ständer rein, wurden angezündet und glimmten dann eine ganze Weile, um den Raum etwas zu erhellen. Also es hat auch einen Nutzen gegeben aus diesem Bereich der Rostpilze.
Ja, das ist immer schön. Also die Pilze sind auch nicht immer böse. Ne? Sie sind auch ganz, ganz oft sehr, sehr hilfreich. Und das ist ein schönes abschließendes Beispiel für diese Folge, denke ich. Rostpilze sind also sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Also nicht nur für Phytopathologen wie uns eine Freude, wenn man sie dann sieht in solchen schönen Farben, sondern auch für den Menschen durchaus nützlich. Damit kommen wir zum Ende für die Folge heute, würde ich sagen.
Ja, und verabschieden uns. Ich sage Tschüss.
Und ich auch. Ciao.